Heiligabend. Heute öffnen wir das letzte Tor des Adventskalender-Specials 2021. Ursprünglich hatte ich vorgesehen, noch einmal Daniela Schreiter zu zitieren, und zwar aus ihrem zweiten Band der Reihe Schattenspringer. Habe mich dann aber gestern ganz kurzfristig umentschieden. In einer der vorherigen Folgen habe ich gesagt, dass mir eine Anleitung für nicht autistische Menschen fehlt. So ein genaues Erklären, wie sie handeln, warum sie so handeln, was in ihren Köpfen vorgeht, was so die Regeln des Miteinanders sind, so dass das Erklären nicht einseitig ist. Also dass nicht nur autistische Menschen ihr autistisches Sein erklären, sondern dass nicht autistische Menschen ihr nicht autistisches Sein erklären. Daraufhin habe ich eine E-Mail erhalten von einer Zuhörerin. Vielen Dank an dieser Stelle, falls Sie zuhören sollten. Ich habe Ihnen noch nicht geantwortet, werde das aber auf jeden Fall noch tun, die mir ein Buch empfohlen hat und gesagt hat, das könnte die Antwort sein, das könnte das Buch sein, das ich suchen würde, nämlich das von Dr. Camilla Peng, Explaining Humans. Ich hatte davon vorher schon mal gehört, aber irgendwie, beziehungsweise es gab mal einen Artikel in der Lokalzeitung und ich hatte den auch gelesen und fand das interessant, aber irgendwie war es dann auch wieder weg. Und dann habe ich mir das Buch auch direkt bestellt und es scheint mir ein sehr spannendes Buch zu sein. Dazu muss man sagen, Camilla Peng ist selbst Autistin. Ich hätte mir natürlich gerne ein Buch gewünscht von Nicht-AutistInnen, dass diese Menschen einfach mal so in sich gehen und versuchen zu erklären, wie sie eigentlich ticken. Aber das gibt es nicht. Aber das Buch von Camilla Peng ist trotzdem spannend. Es erfüllt jetzt nicht das Kriterium, dass ein nicht-autistischer Mensch über seine Welt spricht. So wie wir ja sagen, es sollten nur AutistInnen selbst über ihr inneres Erleben berichten, um eben verstehen zu können, warum AutistInnen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das kann man also jetzt hier explizit natürlich nicht erwarten. Aber der Ansatz ist ein total spannender. Camilla Peng ist Wissenschaftlerin und hat Biochemie studiert. Und sie versucht eben auch mit der Biochemie und Ökonomie menschliches Verhalten zu erklären. Sie überträgt also die Ansätze ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf das menschliche Verhalten. Und das scheint mir sehr spannend zu sein. Ne? An einer Stelle letztlich sagt sie zum Beispiel, jetzt müssen wir mal gerade gucken, ich glaube, das war im ersten Kapitel. Also es ist alles wissenschaftlich fundiert, dass sie sagt, doch, man kann menschliches Verhalten auch mit einer Maschine oder mit einem Computer vergleichen. Auch wenn ihre ältere Schwester sagt, nee, das, so geht das nicht, Willi, das kannst du nicht machen. Aber sie versucht trotzdem, unser Gehirn zu erforschen und das zu vergleichen. Ich kann jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie gut ihr das gelingt. Ich kann nur sagen, sie hat 2020 den Science Book Prize dafür gewonnen, für ihr Buch, für dieses Buch. Das Buch gibt es noch nicht in deutscher Übersetzung. Es ist in Englisch, aber es ist in keiner Wissenschaftssprache verfasst. Also es richtet sich schon an ganz, in Anführungszeichen, normale LeserInnen, so wie du und ich. Es ist wirklich in einer Umgangs- oder in einer, Anführungszeichen, normalen Sprache geschrieben, also nicht eine Wissenschaftssprache, wo sich ein Fremdwort an das nächste oder Fachbegriff an den nächsten Fachbegriff reiht. Man kann das ganz gut lesen und ich verfüge nur über mein Schulenglisch, und das liegt ja nun auch schon 30 Jahre zurück, das Abitur. Ich komme damit klar. Natürlich muss ich das ein oder andere Wort nachschlagen. Lässt sich nicht immer alles so aus dem Kontext erahnen, aber es ist wenig und es liest sich ganz angenehm. Man kann das ganz gut lesen. So, und aus diesem Buch möchte ich gleich das Zitat, den Satz zitieren. Noch als Vorwort sozusagen, die Camilla Peng, die Millie, wie sie wohl in ihrer Familie genannt wird, war immer auf der Suche nach einem Buch oder nach einer Anleitung, die ihr das menschliche Sein erklärt. Und sie hat schon früh ihre Mutter gefragt, Mom, is there an instruction manual for humans? Gibt es so eine Anleitung für Menschen, für menschliches Verhalten? Und die Mutter guckt sie ganz überrascht an und sagt, nee, gibt es nicht. Und Millie ist natürlich enttäuscht über die Antwort, dass es das nicht gibt. Sie hat also schon früh als Kind gemerkt, dass sie anders ist und dass sie das menschliche Verhalten nicht versteht und da irgendwie eine Anleitung braucht. Und daraus ist eben aus diesem Wunsch, das menschliche Verhalten zu verstehen, und das Fehlen einer solchen Anleitung hat eben dazu geführt, dass sie es eben selbst geschrieben hat. Und sie sagt dann, okay, ne, jeder Mensch hat so seine Aufgabe im Leben und dies ist dann meine Aufgabe. Und das Buch enthält also neben ihren Ausführungen auch immer wieder Zeichnungen von ihr, die das auch illustrieren und veranschaulichen. Und sie versucht dann zum Beispiel zu erklären, wie man mit seinen Schwächen umgeht, wie man seinen perfektionistischen Anspruch ablegen kann, wie man Stolz empfinden kann, wie man Harmonie findet, wie man Ziele erreichen kann, wie man anderen Menschen gegenüber empathisch werden kann, wie man mit anderen Menschen überhaupt in eine Beziehung kommt, wie man von seinen Fehlern lernen kann oder aus seinen Fehlern lernen kann und wie man auch einfach nett sein kann. Das sind so die einzelnen Kapitel. Und ich zitiere jetzt aus dem zweiten Kapitel How to Embrace Your Weird, also wie man so mit seinen eigenen Schwächen umgeht oder seine eigenen Schwächen umarmt, also sie annimmt. Und da geht es eben auch der Untertitel ist Biochemie, Freundschaft und die Kraft des Unterschieds. Und dann schreibt sie eben, was ihr so als Kind an Schimpfwörtern um die Ohren geflogen ist. Zum Beispiel, dass sie ein Alien sei. Oder, und das ist ihr Favorit, das hat sie am liebsten, also was heißt am liebsten, nein, Quatsch. Das ist ihr persönlicher Favorit, den ich jetzt zitiere, nämlich You should be in a zoo. Du gehörst doch in den Zoo. Du gehörst doch in den Zoo. Wenn man das als Kind von anderen Kindern vorgeworfen bekommt und ausgegrenzt wird mit diesen Worten, was bedeutet das? Du gehörst doch in den Zoo. Also erst einmal wird damit ausgesagt, du bist kein Mensch, sondern ein Tier. Denn im Zoo werden Tiere ausgestellt. Und im Zoo leben die Tiere in Gehegen, in Käfigen, also natürlich ne, nicht in so einem kleinen Hamsterkäfig, aber sie sind da eingesperrt. Sie sind nicht frei, sie leben also nicht selbstständig, wie es ihrer Natur entsprechen würde, sondern sie werden gehalten. Das heißt also auch, dass ihr abgesprochen wird, dass sie selbstständig leben kann. Also das heißt nicht, dass diejenigen, die das gesagt haben, du gehörst doch in den Zoo, genau das daran denken, aber wenn man, das impliziert das ja letztlich. Und im Zoo werden nicht alle Tiere ausgestellt oder gehalten, sondern Tiere, die für uns fremd sind. Wir finden im Zoo beispielsweise keine Hunde oder Katzen. Also vielleicht doch gibt es da Hunde und Katzen, aber dann sind das ganz ungewöhnliche, ich weiß das jetzt nicht, ganz ungewöhnliche Arten, die wir sonst in freier Natur gar nicht mehr sehen. Es sind also Tiere, die in gewisser Weise exotisch sind, die uns fremd sind, die wir spannend finden, ne? Bären, Löwen, Giraffen, Kamele, Tiere, die auch hier gar nicht in Deutschland oder in Europa heimisch sind. Tiere, die unter Umständen vom Aussterben bedroht sind. Tiere, die an anderen Orten der Welt durchaus auch noch in freier Wildbahn sozusagen leben können. Und Menschen gehen in den Zoo, bezahlen dafür, dass sie diese Tiere sich anschauen können, ne, und staunen können. Und dann gibt es immer so eine Tafel dazu, wo erklärt wird, wo diese Tiere heimisch sind, wie groß sie werden, welche Gattung es ist und vieles mehr. So, und da stellen wir uns jetzt eben vor, dass da eben auch AutistInnen sind, die im Zoo gehalten werden. Und ja, die Frage ist, was wird wohl auf der Tafel stehen? Was wird über AutistInnen geschrieben sein? Also es ist eine Entmenschlichung, die da vorgenommen wird und sie wird als etwas Besonderes, Exotisches wahrgenommen, aber nicht positiv belegt, sondern negativ belegt und du gehörst auch in den Zoo und man könnte jetzt noch hinzufügen zu den Affen. So gedanklich fällt mir da spontan ein, wäre das, was hinzugefügt werden könnte. Camilla Peng schreibt dann auch, ja, das klingt nicht schön, ne? Das klingt schrecklich, das könnte jetzt der Leser denken. Und man ist vielleicht auch überrascht, wenn man dann eben liest, dass sie sagt, you should be in a zoo. The last was a personal favorite, das ist mein persönlicher Favorit an Dingern, an Sachen, die mir an den Kopf geworfen sind. Erst einmal sagt sie, es hat immer doch ein paar Stunden gebraucht, bis sie die Gemeinheit hinter diesen Aussagen verstanden hat. Das hat sie nicht sofort verstanden. Das ist ja auch eben das, was auf viele AutistInnen zutrifft, dass die Gespräche oder das Gesagte immer noch mal wieder in Gedankenschleifen durchgangen werden muss, bis man versteht, wirklich versteht, was gesagt worden ist. Sagt sie dann, ne, natürlich, es waren Beleidigungen und es war auch alles andere als freundlich gemeint und sie hatte auch natürlich damit zu kämpfen. Aber es kommt dann irgendwann so auch der Punkt, wo das Ganze kippt und denn sie sagt, dass all diese Sachen, die ihr da so von dem Spielplatz ihr entgegengeworfen worden sind, führten auch dazu, dass sie so eine ja, Mauer beziehungsweise sich bewaffnet fühlte. Also eine Waffe, die andere nicht hatten. Und sie braucht auch lange, um das zu erkennen. Und auch zu erkennen, dass ihr Anderssein auch wirklich ein Vorteil war. Denn anders als so viele nicht-autistische Teenager wurde sie immun gegen diesen sozialen Druck, der ja entsteht. Und gerade dann nachher in der Pubertät, dieser Druck, sich anzupassen, Dinge zu machen, die man eigentlich gar nicht machen will, aber weil man unbedingt der Gruppe zugehörig sein möchte. Und sie spürte dann eben, dass sie diesen sozialen Druck nicht mehr hat und damit freier wurde. Und von daher sieht sie also in diesen Beleidigungen natürlich die Beleidigung, ganz klar, aber eben auch eine Befreiung von dem gesellschaftlichen Druck. Das ist dieses Zwiespältige, das es da gibt, das ja in vielen immer mitspielt, dass dieses dass etwas ja, zwiespältig ist, ne? Und diese Ambiguität auszuhalten ist eben für alle Menschen sehr schwer. Ja, also das ist, sagt sie, ist ein Vorteil, eben außerhalb dieser Normen auch leben zu können, dass das auch Freiheiten gibt, die man sonst nicht hätte. Das kann ich durchaus nachvollziehen, diesen Gedankengang. Und dieser Punkt ist auch bei mir angekommen, spät jetzt, 3, 4 Jahre nach meiner Diagnose, fange ich an, auch diese Freiheit zu spüren, dass ich denke, okay, du bist eben anders. Und ich merke, okay, dann versuche ich jetzt auch nicht mehr, mich der nicht-autistischen Welt anzupassen, sondern eben so zu sein und so zu leben, wie es zu mir passt. Und das gibt Freiheit. Ich löse mich von diesem Druck, der sonst da war. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht Regeln des menschlichen Zusammenseins befolgen würde. Aber dieser Druck, unbedingt so sein zu müssen wie alle anderen, der ist weg. Und das ist eine wirkliche Befreiung. Das ist der eine Gedankengang dazu. Dann fand ich es ganz witzig, oder ja, witzig ist auch wieder der falsche Ausdruck, aber ganz spannend, dass sie ausgerechnet diesen Satz, du gehörst doch in den Zoo, als ihren Favoriten bezeichnet. Und in irgendeiner Folge hatte ich da schon mal drüber gesprochen. Mich erinnert das ja an die Kolonialausstellung Ende des 19. Jahrhunderts, als eben nicht nur Waren aus den Kolonien, also aus Übersee, aus vor allen Dingen Afrika, in Ausstellungen ausgestellt wurden, weil die Menschen waren natürlich neugierig, was es in diesen fernen Ländern gab, die wenigsten bereist haben. Und es gab dann eben auch Kolonialwarengeschäfte und es gab auch Kolonialausstellungen. Aber diese Ausstellungen beschränkten sich nicht nur darauf, Waren auszustellen, sondern sie stellten auch die Menschen aus. Sprich, sie stellten die AfrikanerInnen aus. Die wurden herübergebracht mit dem Schiff nach Europa, nach Deutschland. Und zum Beispiel der bekannte Zoo in Hamburg, Hagenbeck oder Habenbeck, das hätte ich jetzt mal vorher gucken sollen. Aber also dieser bekannte Zoo in Hamburg hat dann eben auch im Zoo Menschen ausgestellt. Und diese wurden, da wurde dann das afrikanische oder ihr Dorf nachgestellt und sie sollten dann dort leben. Also tatsächlich wie Tiere in einem Zoo. Und das ist wirklich, wirklich frappierend. Und man hat ihnen dann Alkohol gegeben, damit sie hat sie mit Alkohol betäubt, damit sie das ertragen konnten. Viele Menschen sind aber, viele AfrikanerInnen sind allerdings gestorben, weil sie mit Krankheiten in Europa in Kontakt gekommen sind, gegen die sie nicht immun waren und die sie auch nicht kannten. Und ich finde das wirklich, ich weiß gar nicht, ich finde da jetzt nicht das richtige Wort für Menschen auszustellen. Und daran erinnert mich das natürlich auch. Du gehörst doch in den Zoo, komm. Ne? AutistInnen sind also so anders, so komisch, aber auch irgendwo spannend, dass sie in den Zoo gehören. Denn wie gesagt, in den Zoo kommen ja nur Tiere, die auch spannend sind. Und das ist genau diese Ambivalenz, die nicht autistische Menschen gegenüber autistischen Menschen haben. Auf der einen Seite wirken eben autistische Menschen fremd, befremdlich, haben vielleicht auch Angst, aber auch faszinierend. Also das ist so beides. Und insofern würde das ganz gut in einen Zoo passen. Und ja, daran erinnert mich das, dieser Ausspruch. Und das ist absolut menschenverachtend. Da steckt auch ein Menschenbild hinter, das ganz klar eine Hierarchie hat, ne? Also wir, die Weißen, sind natürlich, ja, wir sind das Nonplusultra und alles, was von uns abweicht, ist weniger wert. Und genauso, ne, wir, die nicht-autistischen Menschen, die neurotypischen Menschen, wir sind das Nonplusultra und alles, was abweicht, gehört an den Rand gedrängt und ist weniger wert. Aber es hat auch sowas, ne, Faszinierendes. Und das findet, jetzt kann man dann vielleicht denken, boah, das ist aber echt weit hergeholt, was ich jetzt hier so gerade erzähle, aber das ist es gar nicht. Es gibt ein Buch, das ist vor 1 oder 2 Jahren erschienen und da beschreibt eine Klientin und ihr Therapeut beschreiben aus ihrer jeweiligen Sicht ihre therapeutische Beziehung und die Klientin ist Autistin und so kriegt man unterschiedliche Wahrnehmungen wahr. Also, ne, wie erlebt die autistische Klientin die Situation, wie erlebt der nicht autistische Therapeut die Situation? Und dazu in dem Vorwort schreibt Thebats van Elst, oder vielmehr dazu schreibt Thebats van Elst ein Vorwort und in dem schreibt er auch von der Faszination und der Exotik autistischer Menschen. Exotik autistischer Menschen. Da bin ich also wirklich zusammengezuckt, als ich das gelesen habe und habe sofort an diese Kolonialausstellung mit den menschlichen Exponaten gedacht. Ich hatte mich das jetzt nur mal nebenbei eben in meinem Studium einmal intensiv damit beschäftigt und habe das auch im Geschichtsunterricht immer wieder aufgrund dessen dann mitbehandelt. Aber da fühlte ich mich direkt daran erinnert. Exotik, faszinierend. Weil das auch Begriffe sind, die in der Ankündigung der damaligen Kolonialausstellung mit echten AfrikanerInnen auch benutzt wurden. Und das finde ich ganz fürchterlich. Und dann, das ist es erst jetzt vor kurzem gewesen, bin ich auf den Ausdruck gestoßen, Self-Narrating Zoo Exhibit. Und zwar ist das von Jim Sinclair, der ja auch schon geschrieben hat, trauert nicht um uns. Und der hat diesen Begriff geprägt, und zwar als zum ersten Mal 1994. Self-Narrating Zoo Exhibit. Also Self-Narrating, selbst erzählen, Zoo, eben Zoo, Exhibit, Exponat oder Ausstellung. Ne? Also, dass jemand, der wird im Zoo ausgestellt und erzählt von sich selbst. Und er bezog das eben auf autistische Menschen. Und er sagt, dass das, also so, ne, selbst erzählende Ausstellungsstücke im Zoo, wenn man so will, das beschreibt seiner Meinung nach am besten die Position oder die Stellung autistischer Menschen, die sie einnehmen in den meisten autistischen oder Autismusverbänden oder in Unterstützergruppen, Selbsthilfegruppen oder sogar auch in 1:1 Interaktionen mit Eltern von autistischen Kindern oder in 1:1 Beziehungen mit neugierigen oder gespannten ExpertInnen. Und daraus ist ja auch, oder Sinclair gehört zu denen, die eben eine Gegenbewegung auch zu Verbänden in Amerika gegründet haben, die eben autistische Verbände waren oder Autismusverbände waren, in denen aber autistische Menschen letztlich nichts zu sagen hatten und wo über ihre Köpfe hinweg und über sie gesprochen wurde. Und er sagt dann eben, ne, wir dürfen nur sprechen, wenn wir von nicht autistischen Menschen dazu aufgefordert werden, und zwar nur zu dem Zweck, dass wir eben Daten liefern für andere Forscherzwecke. Und sagt er, und das wäre like self-narrating zoo exhibits. Exhibits. Ich habe keine Ahnung, wie es betont wird. Französisch kann ich, Englisch sprechen, naja. Ne, also, das heißt, AutistInnen dürfen nur den Mund aufmachen, wenn sie von nicht-autistischen Menschen befragt werden und die eben Daten brauchen für ihre Forschung. Und es geht da bis hin zu ganz persönlichen Fragen. Und ja, und AutistInnen seien eben auch so sozialisiert, dass sie meinen, sie müssten darauf auch antworten, dass sie das erstmal so gar nicht gar nicht hinterfragen würden, weil ihnen diese Rolle zugewiesen wird. Und er sagt eben auch, dass dadurch autistische Menschen nicht als Menschen wahrgenommen werden, sondern als entmenschlichte Informationsquelle oder als, Zitat, Walking Auti Textbook, ne, als wandelndes Autismusbuch, wandelndes oder gehendes. Und meistens sei es eben die Neugier, die Faszination, die dazu führen würde, oder eben für Forschung. Und das hat er 1994 gesagt, und ich finde, das ist auch heute noch so. Ich weiß gar nicht, das müsste man mal irgendwie zahlenmäßig belegen können, aber gefühlt gibt es unendlich viele Anfragen in autistischen Foren von nicht-autistischen Menschen, StudentInnen oder ForscherInnen, die einen Fragebogen wieder mal entwickelt haben und autistische Menschen auffordern, den auszufüllen. Das ist für mich wie so eine Schwemme, die da kommt. Und ja, ob das immer im Sinne gemacht wird, um autistische Menschen besser zu verstehen oder um ihr Leben zu erleichtern, ihnen Hilfen an die Hand zu geben, das wage ich zu bezweifeln. Es sind mir zu viele. Es scheint mir fast hip zu sein, eine Bachelor- oder Masterarbeit oder auch Doktorarbeit über AutistInnen oder über Autismus zu verfassen. Und ich hatte in einer Folge schon gesagt, wenn ich persönlich solche Anfragen erhalte, dass ich dann immer ganz genau nach dem Forschungsdesign frage und dass damit meistens schon die Anfrage beendet ist. Und das finde ich dann auch bezeichnend. Ne? Das, auch da finde ich, komme ich mir dann oft eben vor wie so im Zoo ausgestellt, und ich bin jetzt mal neugierig, oh, ist ja spannend, ne? Weil autistische Menschen sind ja anders. Und in den Medien sind wir ja viel präsenter, und ach, das wäre doch mal ein tolles Thema dann für die Bachelor- oder Masterarbeit. Und gerade im Schulbildungswesen werde ich da besonders kritisch, wenn dann da ein paar AutistInnen befragt werden und dann werden Tipps gegeben, wie LehrerInnen AutistInnen unterrichten sollen. Und das waren Menschen, die selbst gar nicht noch nie in der Schule wirklich unterrichtet haben, die also per se schon mal gar nicht sehr viel Ahnung von Didaktik, Pädagogik haben und die auch mit autistischen Menschen noch gar nichts zu tun hatten, aber dann eben eine Arbeit schreiben, die oberflächlich bleibt und sich dann mit Aussagen von autistischen Menschen schmückt. So empfinde ich das. Und das ist eben auch ein Eindruck, den ich in der Schule als Lehrerin gewonnen habe, wenn StudentInnen da waren und ihre ihre Seminararbeiten geschrieben haben. Es war immer furchtbar oberflächlich und da wird ganz viel mit Phrasen und Floskeln und ganz tollen Wörtern um sich geworfen, ohne dass da irgendetwas dahinter steckt. Und da reagiere ich sehr, sehr allergisch darauf. Und da habe ich im Moment das Gefühl, dass wir so auf einer Autismuswelle uns bewegen, die das auch befördert. Das wird irgendwann wieder abebben. Aber im Moment ist das noch so eine Art Hype. Und ich hoffe, wenn es abebbt, dass es dann einer tieferen Betrachtung Platz machen wird. Aber auch hier merken wir, es ist eben ambivalent. Man kann ja jetzt mir auch vorwerfen, ja, ich sage das jetzt und kritisiere das, aber mache hier diesen Podcast und gebe auch selbst intimste Dinge von mir preis. Und bin letztlich auch so, ne, gerade durch den Podcast so ein erzählendes Zootier, wenn man so will. Das ist allerdings ein Unterschied. Einmal entscheide ich das selbst, was ich sage, wie ich es sage, wann ich es sage. Und es hat tatsächlich das Ziel, dass Autismus und autistische Menschen besser verstanden werden. Aber es hat auch so einen Touch von, ich stelle mich aus, sozusagen. Das will ich gar nicht leugnen. Ist eben auch so zweischneidig, die ganze Geschichte. Das ist dieses, ja, wir haben ein stärkeres Bewusstsein insgesamt in der Gesellschaft dafür, wie wir über Gruppen sprechen, über Menschen sprechen, die in der Minderheit sind, welche Wörter wir benutzen, Stichwort auch Identitätspolitik. Da sind wir viel, viel sensibler geworden, was Sprache auch mit uns macht und was Sprache transportiert. Na, so wie in diesem Einsatz, du gehörst doch in den Zoo, da steckt ja so viel mehr dahinter, was einem auf den ersten Blick oder beim ersten Hören gar nicht bewusst wird. Und da sind wir sehr sensibel. Allerdings nicht durchgängig in der Gesellschaft, aber es gibt eben immer mehr Gruppierungen und engagierte Leute, die darauf aufmerksam machen und die das einfordern. Und dazu gehören auch AutistInnen, die das die dafür eintreten in ihren Kanälen auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder eben auch im Podcast, wobei ich glaube, das sind noch nicht so ganz so viele, die da ja für die autistische Identität, für das autistische Sein, finde ich schöner als Identität, selbstbewusst eintreten und eben auch die Dinge einfordern und hinterfragen, was hinter dieser Sprache steckt, welche Haltung sich dahinter versteckt und eben versuchen, ein anderes Bewusstsein zu vermitteln, um dadurch auch Haltung verändern zu können. Und da sind wir im Moment so, ja, an einer Schwelle und ja, es bleibt natürlich ein Touch von ich stelle mich aus übrig. Gut, die Folge ist schon länger geworden, also eine Viertelstunde war das jetzt nicht. Ich habe mal ganz dreist die Zeit verdoppelt und überzogen. Aber das war es mir jetzt bei diesem Thema wert und wichtig. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, ruhige Tage und auch, dass Sie bis zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, also zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr, durchatmen können, ein bisschen entspannen können, ausspannen können, bevor im neuen Jahr es wieder weitergeht. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, dass Sie so gut es geht, von Corona verschont bleiben, für sich selbst, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, bei ihren FreundInnen. Ja, und wie gesagt, dass sie durchatmen können und auch die nötigen Ruhezeiten und Rückzugszeiten finden, die es braucht. Gerade in dieser geballten Zeit von Weihnachten, Silvester, Neujahr, und dass die Erwartungen nicht in unerreichbare Höhen gewachsen sind, wodurch das Fest dann meistens doch eher zum Scheitern verurteilt ist, sondern dass es wirklich ein friedliches, harmonisches Fest wird mit lieben Menschen oder auch alleine, und dass es für sie schön und angenehm ist. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Jahr. Ihre Stefanie Mehrwald.